HR2 Kultur. Kaisers Klänge. Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser.
Ich begrüße Sie ganz herzlich. Bei uns geht's heute um Chopin und Schottland. Mit einer Nocturne von Frédéric Chopin, gespielt von Angela Hewitt, begrüße ich Sie noch einmal zu Kaisers Klänge. Ein halbes Jahr lang weilte Frédéric Chopin im Jahr 1848, ein Jahr vor seinem Tod, auf den britischen Inseln. 3 Monate davon, den Spätsommer und den Frühherbst, verbrachte er in Schottland, wo er rastlos von Ort zu Ort reiste und wo er seine letzten Konzerte gab. Seiner angegriffenen Gesundheit bekam der Aufenthalt im feuchten britischen Klima überhaupt nicht gut, und man fragt sich, warum der bereits schwer angeschlagene Komponist diese beschwerliche Reise überhaupt auf sich genommen hat. Die Tristesse der schottischen Herbstlandschaft und die Kümmernisse des in sich zurückgezogenen Komponisten finden ihren klanglichen Ausdruck in Chopins traurigen Briefen, die er aus Schottland an seine Freunde schrieb, und in seinen melancholischen Klaviernocturnen. Beidem wollen wir heute lauschen. Während im Herbst 1848 die Nebel über Calder House oder Stirling Castle zogen, hat Chopin sich ja auch immer wieder vom polnischen Frühling geträumt, so wie in seinem traurig-melancholischen Frühlingslied, das sich als roter Faden durch unseren Reisebericht ziehen wird.
Thank you. Vor einigen Tagen habe ich London verlassen und in 12 Stunden den Weg nach Edinburgh zurückgelegt, 407 englische Meilen. Nachdem ich mich einen Tag in Edinburgh ausgeruht, kam ich im Calder House an, 12 englische Meilen von Edinburgh entfernt, dem Schlosse Lord Torpichens, des Schwagers von Frau Erskine, wo ich bis Ende des Monats zu verweilen und von meinen Londoner Mühen auszuruhen gedenke. Meine lieben guten Schottinnen, nichts kann mir in den Sinn kommen, was nicht sofort zur Stelle wäre. Selbst die Pariser Zeitungen werden mir hier alltäglich gebracht. Mein Befinden ist nicht gerade schlecht, doch fühle ich mich immer mehr geschwächt und vertrage noch nicht das hiesige Klima.
Am 5. August 1848 trifft Frédéric Chopin nach einem dreimonatigen London-Aufenthalt in Schottland ein. Etwas mehr als ein Jahr hat der an Tuberkulose erkrankte Komponist zu diesem Zeitpunkt noch zu leben. Das schottische Klima wird seine Erkrankung zum vollen Ausbruch bringen. Was hat ihn zu dieser Reise bewogen? Als er von Paris aufbricht, geht es ihm noch verhältnismäßig gut. Das Husten, die Atemnot und das Blutspucken haben nachgelassen und vielleicht hofft er mit der Reise auch seiner Krankheit zu entkommen. In Paris hält ihn nichts zurück. Die Revolution im Frühjahr hat viele seiner Schüler aus der Stadt vertrieben, weitere Unruhen sind zu erwarten. Seine finanzielle Situation ist seit der Trennung von seiner Lebensgefährtin George Sand schlecht. In London erhofft er sich größere Einnahmen aus Konzerten, die er als Pianist geben will. Aber es kommt nur zu 2 öffentlichen Auftritten. Seine Hoffnung, vor der Königin spielen zu können, erfüllt sich nicht. Überredet hat ihn zu der London-Reise die reiche Schottin Jane Stirling, die seit 8 Jahren seine Schülerin und offensichtlich auch in ihn verliebt ist. Sie und ihre verwitwete Schwester Catherine Erskine weichen in London nicht von seiner Seite. Chopin spricht in den Briefen nur von seinen beiden Schottinnen. Sie schlagen schließlich auch die Reise nach Schottland vor, wo er sich ausruhen und ihren Familienmitgliedern vorgestellt werden soll. Erste Station der Reise ist bei ihrem Schwager in Calder House, wo sich bereits erste Anzeichen von Erschöpfung zeigen.
Der hiesige Park ist sehr schön. Und da der Schlossherr gleichfalls ein ungewöhnlich liebenswürdiger Mensch genannt werden muss, fühle ich mich also hier so gut wie nur möglich in meiner Lage. Von musikalischen Ideen kann jedoch überhaupt nicht die Rede sein. Ich bin ganz entgleist und komme mir selber vor wie ein Esel auf einer Maskerade oder wie eine E-Violinsaite, die man auf einen Kontrabass gespannt hat. Das Schlossleben ist in Großbritannien sehr angenehm. Täglich kommen Gäste für einige Tage, die elegantesten Einrichtungen, Bibliotheken, Pferde, Wagen zur Verfügung, zahlreiche Dienerschaft und so weiter. Man trifft sich hier gewöhnlich beim Lunch um 2 Uhr. Das Frühstück nimmt jeder für sich ein, wann und wo es ihm beliebt, und beim Dinner um 7 Uhr. Abends sitzen alle, wie es ihnen beliebt und solange es ihnen passt. Dem alten Lord spiele ich an den Abenden schottische Lieder vor, die der Gute mitsummt. So gut er kann, bringt er mir dann seine Gefühle auf Französisch zum Ausdruck. Obwohl in der besseren Gesellschaft alle, insonderheit die Damen, Französisch sprechen, spielt sich doch die allgemeine Unterhaltung für gewöhnlich Englisch ab. Und dann bedauere ich, dass ich es nicht kann. Doch es zu lernen, habe ich weder Zeit noch Lust. Am 28. August erwartet man mich in Manchester, wo ich bei einem Konzert spielen soll, in dem die Italiener aus London singen, Alboni und so weiter. Dafür bekomme ich 60 Guineen, und da dies nicht zu verachten ist, habe ich es angenommen und reise in 3 Wochen von hier ab. Über 200 englische Meilen, 8 Stunden Eisenbahnfahrt. Nach dem Konzert soll ich nach Glasgow zurückkehren, zu der Belle Sœur des hiesigen Lords. Von dort zur Lady Murray, dann nach Stirling und anfangs Oktober wünscht man, dass ich in Edinburgh spiele. Falls mir das etwas einbringen kann und ich die Kraft haben werde, so werde ich es gerne tun, denn ich weiß nicht, wie ich in diesem Winter existieren soll.
Thank you.
HR2 Kultur. Sie hören Kaisers Klänge. Wir erzählen von Frédéric Chopins Schottlandreise im Jahr 1848. Nach zunächst 3 Wochen Aufenthalt in Schottland begibt sich Chopin auf einen strapaziösen Konzertabstecher nach Manchester. Die Gentlemen's Concert Hall fasst 1200 Zuhörer, das größte Auditorium, vor dem er je aufgetreten ist. Höhepunkt des Konzerts sind allerdings die italienischen Sängerstars der Londoner Oper. Nach Aussage des irischen Pianisten George Osborne, der ihn noch aus Paris kennt, soll Chopin schlecht gespielt haben. Auch der Bericht des Manchester Guardian passt zum Erscheinungsbild eines blassen und kränkelnden Chopin.
Seine Erscheinung ist vornehm, sein Ausdruck fast schmerzerfüllt, sodass er in gewisser Weise schwach wirkt. Chopins Musik und sein Vortragsstil zeigen die gleichen Merkmale. Mehr Verfeinerung als Kraft, subtile Durcharbeitung anstelle von Direktheit, schneller und eleganter Anschlag anstelle von fester und lebhafter Beherrschung der Tasten. Seine Kompositionen ebenso wie sein Spiel eigneten sich vollkommen als Kammermusik, aber ihnen fehlt es an großer, an plastischer Kühnheit und an Stärke im Vortrag, die für ein Konzert in einem riesigen Saal erforderlich sind.
Nach Schottland zurückgekehrt, verschlechtert sich Chopins gesundheitlicher Zustand. Er spuckt wieder Blut, schon Treppensteigen ist zu anstrengend. Alle Kräfte spart er für die gesellschaftlichen Verpflichtungen auf. Er verkehrt in den Landhäusern der schottischen Lords, von Jane Stirling und ihrer Schwester geradezu herumgereicht. Am 4. September 1848 befindet er sich auf Johnson Castle in der Nähe von Glasgow bei einer Schwester seiner beiden Schottinnen. Von dort schreibt er an seinen Freund Graf Adalbert Grzimawa, ein polnischer Emigrant in Paris wie er.
Es ist hässlich draußen und ich bin schlecht gelaunt und traurig. Und die Menschen langweilen mich mit ihrer übermäßigen Fürsorglichkeit. Ich kann nicht aufatmen und auch nicht arbeiten. Fühle mich einsam, allein. Allein, wenn auch umgeben von Menschen. Wäre ich gut gelaunt, dann würde ich dir eine Schottin beschreiben, die 13. Base Maria Stuarts. Der Mann, der anders heißt als die Frau, hat es mir in allem Ernst gesagt. Hier gibt es nur Vettern und Basen von großen Familien und großen Namen, von denen auf dem Kontinent niemand etwas gehört hat. Die ganze Konversation stets genealogisch. Ähnlich wie das Evangelium, wo dieser jenen, jener diesen und dieser einen anderen gezeugt hat und so 2 Seiten lang bis zu Jesu.
Chopin ist sich längst darüber im Klaren, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Als er bei einem schweren Kutschenunfall in der Nähe von Johnson Castle dem Tod nur knapp von der Schippe springt, schreckt ihn der Gedanke einer möglichen Invalidität weitaus mehr als die überstandene Todesgefahr. Am 27. September 1848 gibt er in der Glasgower Merchant Hall eine Matinee vor einem überwiegend adligen Publikum. Der unter Lampenfieber leidende Pianist muss eine halbe Stunde hinter dem Vorhang warten, bis die mit erheblicher Verspätung eintrudelnde High Society Platz genommen hat. Das schottische Klima macht dem todmüden Chopin nun immer mehr zu schaffen, aber er führt sein Nomadenleben fort. Am 1. Oktober ist er in Keir House zu Gast, in der Nähe der Stadt Stirling.
Heute bin ich schon wieder niedergedrückt. Dazu dieser Nebel. Und obschon ich von dem Fenster aus den schönsten Ausblick direkt vor Augen habe, nämlich auf Stirling Castle, auf die Berge, Seen und den herrlichen Park, kurz auf eine der bekannten, sehr schönen Ansichten Schottlands, so sehe ich doch nichts davon. Nur manchmal, wenn es dem Nebel gefällt, der Sonne für einige Minuten zu weichen, die ihn hier nicht richtig verscheuchen kann. Hinsichtlich der Zukunft steht es immer schlimmer um mich. Ich fühle mich schwächer, kann nichts komponieren. Nicht allein aus Mangel an Lust, als vielmehr wegen physischer Hindernisse, denn ich treibe mich jede Woche woanders herum. Was aber soll ich beginnen? Übrigens ermögliche ich mir auf diese Weise Ersparnisse für den Winter. Einladungen habe ich in Hülle und Fülle. kann sogar nicht dorthin reisen, wohin ich gerne reisen würde, denn bei meinem Gesundheitszustand ist es für mich bereits zu spät. Den ganzen Vormittag zum Beispiel bis 2 Uhr bin ich jetzt zu gar nichts fähig. Und dann, wenn ich mich ankleide, geniert mich alles. Und so schnaufe ich bis zum Dinner, worauf man 2 Stunden mit den Männern sitzen und zuschauen muss, was sie reden, und zuhören, wie sie trinken. Zu Tode gelangweilt gehe ich in den Salon, wo man alle Seelenkraft zusammennehmen muss, um sich etwas aufzumuntern, denn dann sind sie gewöhnlich begierig, mich zu hören. Dann trägt mich mein biederer Daniel die Treppe hinauf in mein Schlafzimmer, das hier, wie du weißt, gewöhnlich im 1. Stock liegt, entkleidet mich, bringt mich zu Bett, lässt die Kerze brennen. Und jetzt darf ich schnaufen und träumen bis zu dem Augenblick, wo wieder dasselbe von Neuem beginnt. Und wenn ich mich irgendwo ein wenig eingewöhnt habe, muss man woanders hinreisen. Denn meine Schottinnen lassen mir keine Ruhe und holen mich entweder ab oder fahren mich bei ihren Verwandten herum. Notabene lassen sie mich stets persönlich und dringend einladen. Sie werden mich noch aus Höflichkeit erdrücken. Und aus Höflichkeit werde ich es zulassen.
Thank you.
Nocturne im Nebel. Um Chopins schottische Reise im Herbst 1848 geht es heute in Kaisers Klänge in HR2 Kultur. Am 4. Oktober 1848 tritt Chopin in Edinburgh auf. Dieses, wenn auch schlecht besuchte Konzert, scheint immerhin ein Erfolg gewesen zu sein. Jane Stirling, die ihn auch weiterhin protegiert, unternimmt alles, damit er an den wichtigsten Häusern Schottlands sein Talent zur Schau stellen kann. Zur Ruhe, geschweige denn zum Komponieren, kommt er nicht. Wo er den nächsten Winter verbringen wird, ist noch offen.
Ich möchte es mir möglichst gut einrichten und bin überzeugt, dass es am allerschlechtesten ausfallen wird. Aber solches ist nun schon mein Los. Niemand entrinnt seinem Geschick. Ich ersticke noch mehr als vor einem Monat in diesem schönen Lande Walter Scotts.
Allmählich wächst in Chopin der Widerstand gegen das Herumgereichtwerden. Außerdem leidet er unter dem mangelnden Kunstverstand, der ihm allerorten begegnet. Musik wird in Großbritannien nur von der gesellschaftlichen Elite gehört. Wie in Frankreich spielt sich das Musikleben in der Hauptsache im Salon ab.
Als Kunst gilt hier nur Malerei, Schnitzerei und Architektur. Musik ist keine Kunst und heißt auch nicht Kunst. Musik ist Profession, nicht Kunst. Und niemand wird einen Musiker einen Künstler nennen oder gedruckt so bezeichnen. Denn das ist in ihrer Sprache und ihren Gewohnheiten gemäß etwas anderes als Kunst. Das ist Profession. Die Schuld liegt gewiss an den Musikanten. Unsinnige Dinge werden gespielt und gelten als schön. Anständige Dinge zu lehren gilt als lächerlich. Eine der ersten großen Damen hier, auf deren Schloss ich einige Tage zugebracht habe, diese große Lady gilt hier als Musikerin. Einmal nur wurde nach einem Klavierspiel und nach verschiedenen Gesängen anderer schottischer Ladies eine Art Akkordeon hereingebracht und sie begann darauf ganz ernsthaft die fürchterlichsten Melodien zu spielen. Ich habe den Eindruck, als ob hier ein jedes Geschöpf einen Span im Kopf hätte. Eine andere Lady zeigte mir ihr Stammbuch und sagte, die Königin hat hineingeschaut und ich habe neben ihr gestanden. Wieder eine andere begleitete sich zum Gesang, der Originalität halber stehend am Klavier, und sang eine französische Romance mit englischer Aussprache. J'ai aimé, j'ai aimé. Die Herzogin von Parma erzählte mir, sie habe einmal eine Pfeifen hören mit Gitarrebegleitung. Diejenigen, die meine Kompositionen kennen, bitten mich, spielen Sie mir Ihren zweiten Seufzer. Ich liebe auch Ihre Glocken. Und jede Beobachtung endet mit Like water, dass es sozusagen wie Wasser fließt. Ich habe noch keiner Engländerin vorgespielt, ohne dass sie gesagt hätte, like water. Alle achten auf die Hände und spielen mit ganzer Seele falsche Noten. Originale. Gott verhüt's.
Wirklich wohlfühlen kann Chopin sich während seines Schottlandaufenthaltes nur im Hause des Arztes Adam Liszczynski, eines polnischen Landsmannes in Edinburgh. Dessen Wohnung nutzt er immer wieder gerne als zentrale Anlaufstelle für seine Reisen durch Schottland. Bevor er auch noch den Winter in Schottland verbringen muss, wendet er sich am 31. Oktober 1848 wieder nach London, sicherlich zur Enttäuschung von Jane Stirling, die sich allem Anschein nach Hoffnungen auf eine Heirat gemacht hat. Entsprechende Gerüchte gehen bereits um. Sie und ihre Schwester versuchen Chopin in Schottland zu halten.
Meine guten Schottinnen, die ich bereits einige Wochen nicht gesehen habe, werden heute hier sein. Sie möchten gern, dass ich noch hier bliebe, um mich in den schottischen Schlössern herumzutreiben, da und dort und überall, wo man mich einlädt. Wirklich gut, aber so langweilig sind sie, dass Gott erbarm. Alltäglich erhalte ich von ihnen Briefe, beantworte keinen, und sobald ich mich irgendwo hinbegebe, folgen sie meinen Spuren, wenn sie es können. Das hat vielleicht jemand auf den Gedanken gebracht, dass ich heirate. Allein es bedarf doch irgendeiner physischen Anziehung. Und die eine, die unverheiratet ist, ist mir gar zu ähnlich. Wie soll man sich denn mit sich selber küssen? Könnte ich mich sogar in irgendetwas verlieben, was mich auch lieben würde, wie ich es wünschte, dann würde ich trotzdem nicht heiraten, weil wir nichts zu beißen hätten und nichts, worauf man sitzen könnte. Und wenn eine reich ist, sucht sie einen Reichen. Und falls einen Armen, dann keinen Siechen, nur einen jungen Hübschen. Notleiden darf man allein, doch zu zweien ist es das größte Unglück. Ich kann im Spital krepieren, werde aber keine Frau brotlos zurücklassen. An eine Frau denke ich also gar nicht. Doch an das Elternhaus, an die Mutter, an die Schwestern. Gott gebe, dass sie guten Mutes bleiben. Indessen, wo ist meine Kunst entschwunden? Und mein Herz, wo habe ich es vergeudet? Kaum kann ich mich erinnern, wie in der Heimat gesungen wird. Sonderbar entflieht mir diese Welt. Ich verliere mich, habe keine Kraft. Sobald ich mich ein wenig erhebe, sinke ich umso tiefer. Dem Sarge näher als dem Ehebette. Warum fügt Gott es so, dass er mich nicht auf einmal tötet, nur so allmählich und durch das Fieber der Unentschlossenheit? Seit 18 Tagen bin ich krank, seit meiner Ankunft in London. Ich habe das Haus gar nicht verlassen, einen solchen Katarrhanfall mit Kopfschmerzen hatte ich, Atemnot und alle meine schlimmen Symptome. Der Doktor besucht mich jeden Tag, hat mich so hergerichtet, dass ich gestern auf dem polnischen Konzert und Ball spielen konnte. Doch bin ich gleich nach meinem Spiel nach Hause zurückgekehrt und konnte die ganze Nacht nicht schlafen. An Kopfschmerz leide ich stark, außer Husten und Atemnot. Bislang haben sich hier die großen Nebel noch nicht eingestellt. Doch muss ich trotz der Kälte schon in der Früh die Fenster öffnen lassen, um etwas Luft zu schlucken.
Murmelt singt die Quelle, da ich glänzt hier. Gebüsch der Heide klingt geläut der Erde. Selig sind die Blicke zwischen sanften Feldern über duftige Blumen bis zu Tale,
HR2 Kultur. Sie hören Kaisers Klänge, heute mit Texten und musikalischen Impressionen zu Chopins Schottlandreise im Jahr 1848. Und mittlerweile befindet sich der schwerkranke Komponist bereits auf der Rückreise und macht Station im englischen Teil der britischen Inseln. Im Londoner Rathaus, der Guildhall, findet am 16. November 1848 Chopins letzter öffentlicher Auftritt statt, anlässlich eines Wohltätigkeitsballes zugunsten des besetzten Polens. Es ist das einzige Mal, dass Chopin während seiner 3 Wochen in London das Haus verlässt. Da es um die Interessen seiner Heimat geht, ist für ihn die Teilnahme eine Selbstverständlichkeit, obwohl er sich in einem katastrophalen Zustand befindet. Er leidet unter Kopf- und Brustschmerzen, hat permanent Atemnot und Husten und spuckt immer wieder Blut. Ein anonymer Besucher berichtet über Chopins letztes Konzert:
Die Leute, erhitzt vom Tanzen, die in den Raum kamen, in dem er spielte, waren kaum in der Lage, ihm ihre Aufmerksamkeit zu widmen und eher darauf bedacht, wieder zu ihrem Amüsement zurückzukehren. Er war im Zustand der vollständigen Erschöpfung und die ganze Angelegenheit endete in einer kompletten Enttäuschung. Sein Auftritt an einem solchen Ort war ein Fehler, wenn auch gut gemeint.
Die Londoner Ärzte raten Chopin, England wegen des für ihn ungünstigen Klimas zu verlassen, sobald er die Kraft dazu hat. Am 23. November 1848 ist es soweit.
Morgen begebe ich mich nach Paris. Ich kann mich kaum schleppen und bin schwächer, als Sie mich je gesehen haben. Es ist mir hier nicht möglich zu atmen. Für Menschen wie mich ist das Klima hier ganz unmöglich. So werde ich denn in Erwartung einer Besserung an der Place d'Orléans weiterstöhnen.
In Paris erwartet Chopin seine im Winter feuchte Wohnung an der Place d'Orléans. Hatte er zwischenzeitlich mit dem Gedanken gespielt, sich ganz in England niederzulassen, so verlässt er die Insel nun, ohne seine finanzielle Situation gebessert zu haben, entnervt von seinen Schottinnen und gesundheitlich ruiniert. Vor seiner Abreise schreibt er an seinen Freund Chimawa in Paris:
Noch einen Tag länger hier und ich werde verrückt, ohne zu krepieren. Meine Schottinnen sind so langweilig, dass Gott erbarm. Sie haben sich so an mir festgesogen, dass sie nicht loszulösen sind. Ich bitte dich, veranlasse, dass Leinentücher und Kissen trocken seien. Lass Fichtenzapfen kaufen. Frau Etienne soll an nichts sparen, damit ich mich erwärmen kann nach meiner Ankunft. Lass am Freitag einen Veilchenstrauß kaufen, damit es im Salon dufte. Ich will etwas Poesie in meinem Heim haben bei meiner Rückkehr und wenn ich durch das Zimmer in das Schlafzimmer mich begebe, wo ich mich wahrscheinlich für lange Zeit ins Bett legen werde. Lass heizen, wärmen und abstauben. Vielleicht erlange ich meine Gesundheit wieder.
In Paris diagnostizieren Chopins Ärzte Tuberkulose in fortgeschrittenem Stadium. Er hat kein Jahr mehr zu leben. Soweit also die traurige Geschichte von Chopins schottischer Reise. Erzählt in seinen eigenen Worten aus Briefen an seine Freunde und mit seiner eigenen Musik, den traurig-melancholischen Nocturnen, die zu dem Schönsten gehören, das Chopin komponiert hat. Gespielt wurden sie in dieser Sendung von der kanadischen Pianistin Angela Hewitt. Sie hörten sie mit den Nocturnen in Des-Dur, Opus 27.3, in G-Moll, Opus 37.1, in G-Dur, Opus 37.2, in E-Moll, Opus 72.1, sowie den beiden Nocturnen in C-Moll und in Cis-Moll, Opus Postumum. Chopins trauriges Frühlingslied, Wiosna, erklang im Original mit der Mezzosopranistin Ursula Krüger und Charles Spencer am Klavier, in der deutschen Textfassung mit dem Bariton Konrad Jarnot, begleitet am Klavier von Eugène Mursky, sowie in der von Franz Liszt angefertigten Klaviertranskription mit dem Pianisten Jean Micaud. Genauer nachlesen können Sie das auch in der Musikliste zur Sendung, die Sie wie immer auf der Internetseite von hr2 Kultur finden, in der Rubrik A bis Z unter Kaisers Klänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD Audiothek. Zum Schluss noch die bekannte Nocturne in S-Dur, Opus 9, Nummer 2, so wie sie sich der Jazzpianist Jacques Lussier anverwandelt hat in seinen Impressionen über Chopins Nocturne. Es verabschiedet sich für heute von Ihnen Nils Kaiser.